Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, hier auf Patreon und oder Steady. Und willkommen zur Last Ride Episode 3 mit dem David. Hi, David.
Guten Morgen.
Du hast mich mir geweckt. Geweckt um 10:45. Das ist schön, oder?
Ja, ich durfte endlich mal ausschlafen. Ausgerechnet dann werde ich geweckt mit der Frage, ey, was machen wir hier im Undertaker-Podcast? Da konnte ich ja nicht anders, als aufzustehen und los geht's.
Ja, auch mal lochen, ne? Nicht nur rumliegen, auch mal hart arbeiten hier für dein Patreon-Geld. So hart arbeiten wie der Undertaker übrigens. Ja, Episode 3, End of an Era, ne? Auch wieder so ein Moment, wo man sagen kann, wo du nicht nur einmal, sondern irgendwie 3-4 Mal in der Folge den Finger runtersetzen kannst und sagen könntest, yo, hier hätte man Ende machen können, oder?
Ja, wie immer. Das zieht sich ja komplett durch. Ich finde auch, ich denke mal, du hast es ja auch gemerkt, wenn du halt die erste Folge guckst und dann die zweite Episode, jetzt die dritte, da steckt halt für mich schon ein gewisser Plan hinter, wie man das Ganze aufgebaut hat. Weil das ist halt wirklich immer wieder, dass du im Laufe der Folgen diesen Punkt hast, von wegen, ja, hier müsste Ende sein, ja, Ende, und es beginnt ja hier nochmal als Rückblick, dann es ist ja das Match gegen Cena, wo eigentlich man sagen könnte und wo wir auch damals gedacht hätten, sollte das letzte Match gewesen sein? Nicht perfekt, aber absolut okay. Ja, und hier fängt ja die Folge genau damit dann wieder an. Undertaker sieht es, nicht unzufrieden, hat aber gemerkt, könnte mehr gehen und will es gleich weitermachen.
Ja, das ist nämlich so ein bisschen das Problem dabei. Also die Folge spielt generell, also wie du gesagt hast, die knüpft direkt nach dem Mania-Match an und geht dann bis Crown Jewel 2018. Ja, und wir haben ja schon gesagt, am Ende der letzten Folge, Taker ist da, ist halt auch irgendwie glücklich, auch so, dass er gesagt hat, yo, ich kann es noch, aber sagt auch gleichzeitig, ja, ich kann noch mehr. Und er sagt ja wirklich, ja, ich hätte lieber so ein 20-30-Minuten-Match gehabt. Und da muss man ganz ehrlich fragen, glaubst du, Taker überschätzt sich da auch?
Ich glaube.
Oder hat so eine verzerrte Selbstwahrnehmung?
Ich glaube, es ist verdammt schwer, wenn du dein Leben lang etwas körperlich machtest, dir selber einzugestehen, geht nicht mehr. Das ist so in etwa, guck mal auf die Straße, wie viele Rentner, und zwar richtig alte Rentner, ich rede halt nicht von 70-Jährigen, sondern wirklich 80, 90, teilweise 100-Jährigen Auto fahren. Da geht es ja auch nicht darum, dass sie jetzt sich absichtlich selber überschätzen, sondern einfach sich selber einzugestehen, geht nicht mehr oder ist zu gefährlich, ich kann es einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist verdammt schwer. Und genau dieser Punkt, den sehe ich halt auch beim Taker. Ich glaube einfach, dass er sich selber immer noch nicht eingestehen kann. Natürlich sagt er, ja, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber dass er halt nicht eingestehen kann, dass es nicht mehr besser wird.
Ja, das kann natürlich, also vielleicht auch, dass er so die Augen verschließt, ne? Genau. Also sagt so, nee, ich kann es noch. Ja, so komisch das auch klingt, ich finde dieser Vergleich mit den Rentnern, die noch Auto fahren, ist gar nicht so schlecht, weil so alle anderen sehen, nee, so, ja, ist schon okay, so, er schafft es noch, so, er kommt noch von, kann noch zum Rewe fahren, aber ich sag mal, wenn ich da jetzt vors Auto springe, bremst er halt auch erstmal so 10 Minuten später. Und das ist so ein bisschen das Ding dabei. Ja. Und du merkst es ja auch hier, das nimmt ja dann auch direkt wieder Fahrt auf. Also so, was ich noch ganz süß fand, dass dann so die Tochter vom Undertaker da war und meinte, ach, guck mal, du hast ja mal gewonnen. Weißt du? Also, weil das ist so, also, der ist da draußen und ist der Undertaker, so diese Legende, so, wo du sagst, Mann, den kennt jeder. Und dann kommt er aber von diesem zurück von dem Match und ist halt einfach ein Papa.
Ja, das ist so, vor allem mit sehr süßen Kindern auch noch.
Das, ja,
absolut, das ist surreal, so, ne?
Ja, wirklich, weil du bist so, Mann, das ist der Undertaker. Und dann kommt so die Tochter und sagt so, oh, du hast ja mal gewonnen. Und er so, ja, was soll denn das? Also, das ist so, weiß ich nicht, so von jetzt auf gleich so zwei verschiedene Sachen. Und weil jeder kennt ja diesen Moment, wenn so dieser Gong bei Mania losgeht. Und ja, dann kommt da der Papa von seinem Match zurück. Das ist irgendwie, das fand ich irgendwie schön, das zu sehen.
Ja, definitiv.
Ja, und dann ging es ja auch direkt wieder weiter mit dem Taker, wo du gemerkt hast, so, yo, der hat Blut geleckt. Und das haben wir letztens, wir haben letztens nach der Aufnahme der zweiten Folge noch mal kurz reingeguckt, irgendwie bei Cage Match, was hat denn der Taker noch für Matches bestritten? Und da waren Sachen, wie zum Beispiel jetzt beim Greatest Royal Rumble gegen Rusev, das Casket Match, das habe ich komplett vergessen. Geht's dir da auch so?
Ja, es war auch komplett bedeutungslos. Wir hatten auch damals, glaube ich, entweder hatten wir das besprochen in der Review oder in der Preview, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich aber noch erinnern, dass wir damals sagten, ja, das ist halt nur dafür da, dass halt Undertaker noch mal ein längeres Match hatte. wo er möglichst gut aussieht, dass er halt mit erhobenen Hauptes halt gehen kann.
Ja, eben, also wo du auch sagst, jo, hier komm, der kämpft da seine 10 Minuten oder sowas und holt sich diesen Saudi-Paycheck ab. Und da ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, so toll ich auch die Doku finde und so ehrlich ich die auch finde, bei dem Saudi-Thema, das war dann schon wieder so sehr pro und da hat man nochmal die Frau gezeigt in der Crowd, die da auch sitzt oder sowas und auch ein Taker, der da die ganze Zeit Saudi-Arabien lobt und sagt, oh Mann, was das für eine Ehre ist, da zu sein. Und ganz witzig ist, weil er ja immer diese Nine-Line-Apparel-Marke trägt, dieses Pro-Veteran, Pro-Patriotismus, Pro-Amerika. So, wir machen Patriotismus wieder toll. Weil das finde ich alles so ein bisschen geheuchelt, wenn ich ehrlich bin.
Ja und nein. Ich finde von der Umsetzung her, also diejenigen, die das geschnitten haben mit der Bildauswahl, halt natürlich, die suchen halt die wenigen Mädels im Publikum, zeigen die halt, obwohl eigentlich fast nur Kerle da sind. Das ist auf jeden Fall halt diese standardmäßige PR-Sache, also propagandamäßig. Beim Taker hingegen die Aussagen, ich glaube, die kaufe den auch komplett ab. Und nicht unbedingt, weil er halt sehr pro-amerikanisch ist. Ich denke mal, der ist auf jeden Fall auch durch und durch Republikaner. Sondern ich denke eher, dass es daran liegt, dass er das aus Firmensicht sah und halt ja das nicht nur für Vince machte, sondern ihn begleitete und das, glaube ich, auch wirklich als Ehre empfand. Also ich glaube halt schon, dass das, was er sagte, nicht jetzt propagandamäßig gemeint war, sondern halt wirklich der Taker das halt so sah damals.
Ja, also ich weiß es nicht. Also natürlich, weil wir schon gesagt haben, der macht ja für Vince quasi alles. Aber halt auch so diese Phrasen mit, das ist eine Ehre hier zu sein. Das ist also 0815 Company Guy Gelaber. Natürlich kann er es auch genauso meinen. Das ist ja auch okay. Aber das, also keine Ahnung. Ich fand das irgendwie komisch.
Ich glaube, er sieht das wirklich komplett als Company Guy. Also ich glaube nicht mal,
ja, dass das er jetzt groß genau.
aus PR-Sicht gedacht hat, wie formuliere ich das, sondern einfach, ja, ich bin als Wrestler da, als Gesicht und entsprechend war es halt eine Ehre, mit so einem hohen Tier da am Tisch zu sitzen, was weiß ich, und halt ein Mitgrund zu sein, dass das halt so gut lief oder so groß wurde. Ich glaube schon, dass es halt da wirklich dieser Company-Guy ist, der da spricht und das halt nicht groß mit PR-Hintergedanken war, aber wie es halt wieder geschnitten wurde, schwierig, aber man muss auch dazu sagen, es war zum Glück nur ein kleiner Teil.
Ja, das stimmt, also immerhin. Deswegen lass uns da gar nicht weiter darauf eingehen. Wir haben uns schon so oft drüber aufgeregt. Und ich habe übrigens beim finalen Match davon noch einen anderen Teil zu Saudi-Arabien zu sagen. Ja, und das Komische ist auch so in dieser Folge, wohingegen immer so Taker sagt, ja, ich trainiere viel vor meinem Match und dann bin ich einmal im Jahr fit. Hast halt gemerkt, so, der will mehr, weil nach diesem Rusev-Match gab es dann auch noch ein Match im Madison Square Garden, also in so einer WWE-Live-House-Show, die ja im Garden immer ein bisschen größer sind, mit Taker, Roman und Strowman gegen Kevin Owens, Elias und Baron Corbin. Und ich habe halt schon dieses Gefühl, dass ein Taker versucht, so alles mitzunehmen. Und ich meine jetzt nicht matchtechnisch, sondern auch so von den Emotionen her, weil du auch dann diese Kamerashots gesehen hast, wie er im Ring steht und so die Augen einmal kurz zumacht, tief durchatmet, sich alles genau anschaut, weil er auch immer sagt, also so, der will weitermachen immer, so gefühlt, aber er weiß auch, das ist jetzt hier vielleicht das letzte Mal oder das kann das letzte Mal gewesen sein.
Ja, gerade im Madison Square Garden. Das ist ja, ich glaube, er weiß selber, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war und das ist halt ein besonderer Ort für Wrestling und da, das wollte er mitnehmen. Ich glaube, generell war es halt so die Zeit, er war körperlich deutlich in besseren Zustand als Jahre zuvor. Er hatte vor allen Dingen halt keine Schmerzen mehr. Und ich glaube, in dem Moment hast du auch dieses Hochgefühl von wegen, ja, jetzt nimm halt wirklich so viel mit, wie es noch geht. Weil das konntest du halt Jahre vorher nicht mehr. Noch einmal kurz alles so ein bisschen miterleben oder so, ah, die gute alte Zeit, noch mal einmal kurz, so wie damals. Ich glaube, dieser Gedanke, ja, so wie damals, das ist halt sehr vertieft da drin. Und es war halt für ihn ja auch wirklich ein bedeutsamer Moment. Obwohl es kein Single-Match war. Aber darum ging es nicht halt gar nicht, sondern er wollte im Garden auftreten und im Garden hat er halt schon recht, das Publikum ist auch schon ein bisschen härter. Wenn er da jetzt versagt hätte oder richtig gebotscht hätte, das wäre halt nicht so gut gewesen. Und ich glaube schon, dass er da halt auch ein bisschen ja sich beweisen wollte. Nochmal, ja, ich halte vor dem Garden Stand.
Was dann auch geil war, wo dann der ganze Garden so lila beleuchtet war, wo du so bist, oh ja. Mann, das ist hier gerade wegen mir. So.
Ja, der war auch also, richtig baff, ne?
Ja, wirklich, wo das, also, du merkst, ja, das, also, das ist halt dieses Schöne, weil für uns ist es immer der Undertaker und ich sag das halt mit so, ich sag das extra so, mit so viel Tamtam, weil das wirklich so der Undertaker ist und dann merkst du, nee, das ist auch manchmal einfach nur ein Mensch. Und der dann da sagt, ich sitze jetzt gerade hier und der Garten ist lila beleuchtet, das Dach leuchtet lila, wegen mir. Und das ist halt irgendwie so schön, diese normale Seite zu sehen. Was ich aber trotzdem sagen muss, also was du auch angesprochen hast, dieses ja, und wenn ich jetzt hier verkacke, dann lass mich die Leute das wissen. Ey, ich sag, wie das, wenn ich jetzt irgendwo da wäre und ein Taker wird komplett botchen. So, ich würde doch keinen Taker ausbuhen.
Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, er würde es halt schon. Bei einer New York Crowd, glaube ich, merkst du es schon. Das heißt jetzt nicht, dass die einen Taker würden, die niemals auspfeifen oder so.
Also eher so vom Verhalten der Crowd meinst du. Genau, also, nicht so ein aggressives, sondern.
Er wollte ja kein Mitleid von der Garden Crowd.
Ja, genau, das beschreibt es ganz gut. Dass er dann merken würde, ja, die chanten hier gerade, weil ich der Taker bin und nicht, weil ich jetzt gerade irgendwie ein tolles Match mache. Aber Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Folge, wie ja schon der Folgentitel sagt, ist ja dieses End of an Era. Sprich, diese Matchserie mit HBK gegen Taker und Triple H gegen Taker. Also sprich von Mania 25 bis Mania 28. Und darauf wird ganz geil eingegangen irgendwie. Also weil du siehst wirklich viele Sachen. Du siehst Backstage-Sachen, wie zum Beispiel diese Verabschiedung von HBK, wo dann alle stehen und klatschen. Ähnlich wie bei Taker nach dem Match gegen Roman. oder auch, wo sie dann erklären, wie es zu diesem End of an Era-Bild kam, wo die da alle nach dem Hell in a Cell-Match war es, glaube ich, standen, wo Sean der Special Guest Referee war. Und du wirklich merkst, da ist gerade irgendwie so ein Kapitel abgeschlossen worden. Und ich glaube, Taker sagt ja auch, er hat das Bild irgendwie bei sich zu Hause im Gym hängen.
Genau, alle drei haben ein Bild davon.
Ja, und also er da weißt du, das ist wichtig.
Mit Unterschriften von allen. Und das bedeutet ihnen sehr viel. Und das glaube ich auch, weil es war halt eine der größten, ja, Matchreihen, die es halt je in Wrestling gab. Und die waren auch verdammt gut. Und eigentlich, muss man auch ehrlich sagen, damals dieses End of an Era-Bild, dieser Abschied, wo die drei da standen, die haben halt gesagt, das war halt nicht so geplant vorhinein. Glaube ich denen sogar. Das ist halt schon organisch passiert. Und wir alle haben doch gedacht, nachdem die Streak gebrochen war, ja, das ist das perfekte Ende. Du bist
mit so, komm jetzt. Fahrt alle irgendwo zusammen hin, lasst es euch gut gehen.
Ja, genau, vor allen Dingen, es war ja
danke für alles.
Du hattest ja schon beim Taker gemerkt, da ging es ja schon so anfangs so langsam runter. Also die Triple H-Matches waren halt deutlich härter und du hast halt auch gesehen, wie Taker da körperlich gelitten hat. Man konnte da aber noch diese Defizite, die man aber schon sah, dass sie aufkommen, weil ein HBK kann das halt viel besser nochmal kaschieren.
Zu dem Zeitpunkt
genau, zumindest. Genau, konnte die halt viel besser kaschieren. Man hatte dieses Hell in the Cell Match, was ja dramaturgisch fantastisch war, was wirklich ein Match war, wo du einfach sagst so, wow, das war richtig, richtig, richtig gut.
Da wollte ich einmal fragen, hast du das damals live und ja, ungespoilert gesehen?
Ja.
Weil ich nämlich nicht, also ich kann mich da zumindest nicht daran erinnern und ich habe sie eben mit meiner Freundin geguckt und als wir dann da saßen und dann eben diese Switching Music into Pedigree kam, ey, also du hättest mich so gehabt, ne? Ich hätte gesagt, Leute, jetzt komm, zusammenpacken, Streak ist Ende.
Bei uns genau dasselbe. Ich hatte das mit meiner Frau geschaut, als diese Switching Music kam und dann der Pedigree, sind wir beide aufgestanden, zeitgleich. Das war wirklich, nein, das machen die nicht. Und dann, boom, dann kam dieser super knappe Kickout, so, oh mein Gott. Und das Match war halt, das war fantastisch. Das hat einen von der Dramaturgie so reingezogen und dieser Abschluss auf der Rampe. Mal ganz ehrlich, also ich musste da echt so innerlich so ein Tränchen halt schon unterdrücken, weil das war einfach schon ein schönes Bild, wo du genau weißt, was da alles hintersteckt an Jahren und die Wege, die sich alle jetzt ja gekreuzt hatten und jetzt zusammenenden, dieses zusammen, es wäre, wir haben ja in dieser Episode ist ja mal die Rede davon, ja, dieses Fairytale, dieses märchenhafte Ende, das er unbedingt ja haben will, da hatte er es.
Ja, das ist es definitiv. Also da kann er sagen, da war's. Und das ist so ein bisschen schade. Lass uns einmal auf die Beziehung eingehen zwischen Taker, Michaels und Triple H. Also weil das ist halt immer so dieses Freundschaftsmäßige schon irgendwie. Aber also sagt ja auch ein Taker so, ja, wir telefonieren jetzt nicht jeden Tag miteinander, aber wir wissen so, wenn er mich anruft, dann bin ich da. Und das ist halt so, das habe ich generell häufiger mal das Gefühl in so WWE-Dokus, wo du sagst, das sind jetzt nicht alles Freunde, sondern Leute, die aber einfach so einen verdammt großen Respekt voreinander haben. Also, weißt du, was ich meine? Ich sag mal, man hat ja selber auch so Freunde, wo du sagst so, yo, das ist mein Freund. Und das ist irgendwie da eine andere Beziehung, die zueinander haben, finde ich.
Ja, das ist halt nicht so, wie soll man sagen, normale Best Friends, die halt den ganzen Tag rumshakern und auch wahrscheinlich noch nicht mal denselben Humor haben und einfach nicht auf dieser einen Welle sind, aber miteinander viel erlebt haben und aufeinander sich den Respekt erarbeitet haben gegenüber des anderen. Und ja, ich würde halt sagen, eine gewisse Verbrüderung eher da ist.
Genau.
Das ist so der beste Vergleich eigentlich. Das ist fast so ein bisschen familiäres. Du musst ja deine Family nicht immer sehen. Okay, ich mach das wirklich halt nicht. Aber wenn es halt drauf ankommt, zögert da niemand, sondern ist sofort da. Und hier, glaube ich, das ist es genauso. Man muss ja auch dazu sagen, Taker hat ja anfangs HBK echt nicht leiden können. Er war ja auch einer derjenigen, der Backstage mehr als nur pisst war, damals beim Montreal Screwjob. Ja. Und der hatte einen richtigen Hals auf HBK und Triple H. Und
also Michaels war ja auch schon ein Wichser, ne? Also muss man ja auch sagen.
Natürlich,
also
aber
das ging ja auch vielen so, gerade auch mit diesem hier viel Party und Alkohol und sowas, ne? Also
genau, aber was halt das Wichtige ist, im Ring, ich glaube, das war halt immer professionell und ich glaube, die drei haben halt so ein Verhältnis zueinander irgendwann aufgebaut, dass sie halt denken, ich kann denen komplett vertrauen und wir versuchen immer das Beste zu machen und wir schützen einander auch. Ich meine, wir haben ja auch Matches gehabt, die echt knallhart waren. Ich meine, Taker hat bei Triple H Dinger zugelassen, die habe ich so noch nie gesehen bei einem anderen Gegner. Also diese Stuhlschläge auf dem Rücken, wo der Rücken komplett blau war und so weiter, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Und das,
ja, das ist
bei denen, glaube ich, wirklich so, dass ein Taker, HBK und Triple H, ich glaube, die werden halt nie immer beim Grillabend zusammensitzen und ein Bierchen trinken und doll quatschen, sondern einfach eher, wenn jetzt jemand von denen echt ein Problem hätte, ich glaube, die anderen werden sofort da.
Ja, das ist wahr. Und dann wird ja auch schön kurz auf diese Locker-Room-Leader-Rolle vom Taker eingegangen, in Bezug auf die Hochzeit von Triple H und Stephanie McMahon oder in dieses wo dann Triple H zum ersten Mal irgendwie einen Shot mit Taker getrunken hat, obwohl er gar nicht trinkt. Also wurde, ja, also das ist, ja, also ich finde Bruderschaft, das beschreibt es eigentlich sehr gut. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ich finde, das ist ein sehr treffender Begriff.
Ah, gut gemacht.
Ja. Kommen wir zu einem anderen Match, an das ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Und zwar das Last Time Ever Match zwischen Taker und Triple H beim Super Showdown in Australien.
Ja.
Was ja also indirekt der Aufbau war für dann das spätere Tag-Match in Saudi-Arabien.
Unschrecklich war.
Ja, weil ja Taker Kane in der Ecke hatte und Triple H Shawn Michaels. Und ich muss sagen, ich kann mich an das Ding gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es schlecht war. Deswegen habe ich mal so im Internet mal kurz geguckt so und zweimal, also klar, bei Dave Meltzer natürlich, ne? Also 1,25 Sterne. Und bei Chonka, wo wir häufiger mal in die Reviews geguckt haben, der hat auch geschrieben hat, so, dass die beiden auf keinen Fall irgendwo in die Nähe von 28 Minuten wresteln sollten, dass es langsam war, dass du gemerkt hast, die beiden, das ist so ein Car-Crash-Wrestling, dass Taker komplett fertig aussah die ganze Zeit, so als wäre der kurz vorm Herzinfarkt, Triple H auch nicht viel besser und die Review von ihm endet übrigens mit dem Satz, I feel like I aged years watching this. Also um nochmal kurz alle Zuhörer in die Stimmung zu bekommen, wie das Match war. Es war nicht gut, oder David?
Nein, es war katastrophal. Es war extrem langsam und das war wirklich so, dass damals, das ist ein Match, das erinnert, hast du nicht doll im Hinterkopf, präsent, aber wenn man es halt sagt und wenn du es liest und hörst, dann weißt du halt, oh, okay, das war echt mies. Und das war damals einfach schrecklich anzusehen, weil es hat sich gezogen wie Kaugummi. Es war auch unsauber, die beiden sind immer wieder gestolpert und es war absolut kein Flow drin und es ging halt dann auch noch ganze 28 Minuten. Das war einfach viel zu lang und das war halt wieder so ein Moment, wo man halt sagen muss, okay, vorher so im Madison Square Garden gegen Rusev war ja alles okay, gegen Cena war echt gut, kurz, knapp, war gut und dann kam halt wieder so ein Ding, wo du einfach denkst so, oh nee, das ist wieder der Taker, den ich nicht sehen will, weil ich einfach sehe, ich sehe jede Schwäche und jedes Problem gerade und bei Triple H ja genauso.
Ja, weil du auch wirklich merkst, so die sind da jetzt alleine, die beiden. Die müssen das jetzt alleine eine halbe Stunde lang wuppen. Und ja, das haben sie nicht geschafft. Also das war wirklich nicht gut. Also da muss man auch ehrlich gesagt nicht nochmal reinschauen. Generell in wenige der Matches, die wir hier nennen, sollte man nochmal reinschauen, weil die Doku auch da genug zeigt. Ja, und damit hatten wir dann wirklich den Aufbau, ne? Also weil Triple H gewinnt, dann stehen da alle vier und es wird auch gesagt, so ja, das ist ein besonderer Moment. Und dann, ich nenne es mal Turn in the Brothers of Destruction und das Match steht. dann gab es ja noch dieses Hin und Her mit Shawn Michaels, wo er dann sagt so, ja, are you ready? Und wir uns denken so, nee, bitte sei nicht ready, Bruder.
Da muss ich jetzt sagen, ich fand die Promos eigentlich cool.
Ja, natürlich also, waren die das, cool, aber.
Also von der Story her war es gut, nur ich wollte auch da damals, ich wollte das Match auch einfach nicht sehen.
Das ist eben die Sache. Natürlich war es gut gemacht, weil da stehen halt auch Leute im Ring, die können's, ne? Also so Promos halten. Und du hast es ja auch dann gemerkt, wenn es auf das Match zugeht, die zumindest war ja dieser Grundtenor, ey, wir haben das schon 100 Mal gemacht. So, das kriegen wir schon hin. So, ich bin jetzt gerade hier mit drei anderen Leuten, denen ich vertrauen kann. Das rocken wir schon.
Und genau das ist das Problem. Alle haben einander vertraut. Das Blöde halt, man hat ja HBK noch dazu bekommen, dass er halt sagt, okay, hier für das Tag Team Match komme ich wieder. Ein wichtiger Punkt wird da im Aufbau auch halt angesprochen. Das ist halt für mich vielleicht der entscheidendste im Undertakers Karriere. Alle sagen ja, von wegen halt, die beleiden halt HBK dafür, dass er diesen perfekten Moment hatte für den Abschluss, für das Ende. Taker das ja auch beneidet. Und ich glaube, das Problem war, dass HBK diesen Moment bei Taker hatte und er ja quasi das live miterlebt hatte. Ich glaube, wenn ein anderer Gegner HBK in den Ruhestand geschickt hätte, mit diesem perfekten Moment, ich glaube, dieser Reiz oder dieser Druck, genau so etwas auch haben zu wollen, wäre nicht so groß gewesen. Aber dadurch, dass halt beide dieses letzte Match hatten, was halt fantastisch war, es war der perfekte Abschluss. HBK hat den super besten Zeitpunkt gefunden, um abzudanken. Ich glaube, das ist etwas, was sich echt so richtig ins Herz von Taker gebohrt hat und so, ja, so da verstreut hat. Weißt du, ich meine?
Ja, also ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Also ich finde es dann auch irgendwie wieder schade, dass dann Michaels auch noch deswegen zurückgekommen ist, weil ja auch so du siehst, wie sich da so ein Taker so abquält und ja, dann kommst du halt doch nochmal zurück und denkst so, ja, jetzt habe ich es irgendwie genauso gemacht wie der Taker. Also ich finde es irgendwie wie komisch.
Ja, vor allem wird langsam Taker halt zu genau denjenigen, was halt nie werden wollte, so wie die Wrestler halt auch reden. Es ist ja nicht, sind keine knallharten Worte, die im Laufe der Episoden fallen, aber auch so Aussagen wie ein Edge und halt HBK und Co. Das zeigt halt schon, dass alle dasselbe auch sehen beim Taker.
Das ist halt nicht dieses, Junge, jetzt hör mal auf, sondern Mann, wir wünschen dir was anderes und wir machen uns auch ein bisschen Sorgen um dich.
Genau.
Also, so ist das halt eher dieses, ja, dieses Mitleid, was er vielleicht von den Fans nicht haben will. Aber ich finde, er kriegt so dieses, also gerade bei einem Edge kommt's extrem krass durch.
Ja, und alle haben halt genau dieses, oder nehmen ihn als Beispiel. Ich möchte halt nicht genau dasselbe wie er. Also, weil jeder sieht, er verpasst diesen Moment immer wieder.
Und ja, das ist irgendwie das
zieht Komische sich auch dabei. Durch. Also, das zieht sich wirklich durch die ganzen Episoden, kommen wir ganz am Ende nochmal drauf zu. Das haben die von der Erzählung her sehr, sehr gut gemacht. Dass es wirklich in jeder Folge eigentlich dieses Präsente im Hintergrund ist, was immer wieder aufkeimt. Dieser Moment, wo du halt denkst, ja, komm, das passt doch jetzt, hör auf. Und immer so, nein, er muss perfekt sein. Ich will diesen perfekten Moment, diesen größten. Und dafür, ich kann mir aber gut vorstellen, dass halt das auch ein Mitargument war bei HBK. Komm, helf mir, das wird fantastisch. Das wäre doch ein super Abschluss für alle halt. Und das wäre auch mein Moment, dass er halt wiederkommt, nicht für ein Single-Match, aber für dieses Tag-Team-Match. Und ich glaube wirklich, dass die Intention vorher war von allen, das wird richtig gut.
Ja, ja, wurde es leider nicht. Aber was ich auch noch ganz komisch fand, oder was wir auch schon damals irgendwie nervig fanden, es wird natürlich viel auch über dieses mögliche Retirement gesprochen und hier und da. Aber ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, dass auch da sehr stark mit dem Saudi-Money gewunken wurde und gesagt hat, komm hier, nimm das Match noch mal mit. Weil Crown Jewel war übrigens auch das Pay-Per-View, was extreme Wellen geschlagen hat, weil da vorher dieser Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde, wo wir ja auch bei Headlock super viel hin und her geschrieben haben und auch Olaf keinen Bock hatte, dieses Event zu reviewen und auch Chris nicht. Also das ist halt auch, also natürlich ist doch alles schön und mögliches Retirement und Fairy Tale Ending, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, ich glaube, ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, bei einem normalen Pay-Per-View wäre ein HBK nicht zurückgekommen. Sondern dass hier dann mit einem sicherlich siebenstelligen Betrag gewunken wurde, komm, mach das Match doch. Und dass das auch sicherlich ein Motivator war, oder? Um jetzt mal wirklich komplett einfach nur jetzt Vermutungen anzustellen.
Meine rein persönliche Meinung, ich glaube, das war nicht der Grund. Das nimmt man halt gerne mit, aber ich glaube, das war auch nicht mal ansatzweise eine Hauptmotivation, sondern ich glaube wirklich, das war eher Triple H, dein bester Freund, Undertaker, derjenige, der dir diesen perfekten Moment gegeben hat, Kane, alle begleiten sich schon so lange. Ich glaube, er, der Grund war wirklich dieses Persönliche.
Und ich glaube, aber dann macht halt bei Mania. Also, ja, aber dann macht als Mr. WrestleMania doch bei WrestleMania und nicht bei fucking Crown Jewel.
Ja, natürlich. Also, wir finden das schrecklich. Ich glaube, Shawn Michaels würde das halt auch nie wieder so machen. Aber ich glaube, der Moment war eher Triple H und Undertaker und Co., dass sie halt sagen, jetzt. Und ja, das Geld nimmt man mit, aber ich glaube halt nicht, dass es die Hauptmotivation war. Ich glaube, Michaels hat schon mittlerweile sehr, sehr gut beiseite gelegt. Und nee, glaube ich einfach nicht. Also ich persönlich einfach nicht. Ich würde da einfach sagen, wie ich hätte es auch bei WrestleMania gemacht, das war dann halt eher eine WWE-Sache. Und Triple H, muss man da auch dazu sagen, ist nun mal einer der Offiziellen bei der WWE. Und ich glaube, der wollte halt da, oder hat da quasi seine freundschaftlichen Beziehungen und Co. auch ein bisschen genutzt, um halt eben diesen Payday für die WWE mitzunehmen.
Ich hoffe, du hast recht. Aber kommen wir zum Match. Weil, wie gesagt, so meiner Meinung nach auch geschönt dieser Saudi-Arabien-Umgang ist, so ehrlich ist dann die Doku wieder, wenn es ums Match geht. Weil du hast dann so einen Cut, wo dann Triple H sagt, it couldn't have gone any worse. Mit dem Taker, der sagt, it was a total train wreck, it was a disaster. Und Michaels sagt, it totally blew. Also wo du wirklich merkst, alle fanden es scheiße. Und ganz witzig war dann auch diese Aussage von einem Triple H, wo es darum geht, so ja, eigentlich war dieses Match wie so eine Komödie. Du hast dann Shawn Michaels, der seit 8 Jahren oder sowas nicht mehr wrestelt. Dann hast du einen Bürgermeister, dann hast du Triple H als einen der WWE-Offiziellen. Also das klingt ja so ein bisschen wie so ein Adam Sandler-Film, yeah, der dann da.
Lustig fand ich auch, wo du halt den Moment auch siehst, wo dann Triple H sich da auch verdreist und Shawn Michaels dann im Ring sitzt.
Ja, direkt am Anfang auch, so in den ersten 5 Minuten oder sowas, ne, der sich, glaube ich, irgendwas vom Brustmuskel abreißt.
Genau, irgendwie Muskel hat sich gelöst und da gibt's halt einen super Shot, wo dann auch Shawn Michaels ja irgendwann mal da rumsitzt und du einfach genau siehst, wo du einfach nur denkst so, oh scheiße, das läuft gerade, das kann nur noch scheiße werden.
Ja.
Das wird immer schlimmer. Und ja, das war schrecklich. Das war ja vor allen Dingen das Schlimme war, es war ja von Triple H, Undertaker und Kane wirklich schrecklich. Und Shawn Michaels war jetzt auch nicht der Alte, aber das war halt schon noch, wo du sagst, kannst du dir ja gut angucken.
Ja, das war so ein bisschen unter Blinden, war der einige König, ne?
Genau, aber das ist halt noch trauriger. Und ich glaube halt einfach, du hast genau in diesem Moment Shawn Michaels das angesehen, dass er einfach gemerkt hat, wie beschissen das ist und wie lange die sich, wie viel Matchzeit die noch vor sich haben.
Ja, wie du gemerkt hast, keine gute das Idee. Müssen wir jetzt abarbeiten.
Genau, das einfach dieses richtig so, boah, was habe ich getan? Warum habe ich bloß zugesagt?
Ja. Also, und die sind da ja auch so in den Sachen, die sie zeigen, wo dann irgendwie auch ein Kane seine Maske verliert. Ja, also wo irgendwie Michaels dem Schlag gibt und Kane seine Maske verliert und Michaels diesen Moonsault springt und irgendwie zu kurz springt oder beziehungsweise nicht richtig gefangen wird, wo du auch sagst, Mann, pass doch mal auf den Mann auf. Also
es lief alles schief laufen. Mann, wenn du das Match gucken willst nochmal, mach es am besten mit so Benny Hill Musik oder so.
Ich schwöre, ich wollte gerade das Gleiche, ohne Scheiß. Ich wollte gerade wirklich sagen, ich wollte wirklich Benny Hill Musik sagen, dass du dir einfach da drunter legen kannst unter auch diesen Zusammenschnitt.
Ein bisschen schneller abspielen.
Ja.
Aber das lief alles schief.
Witzig, ich finde schön, dass wir das Gleiche sagen wollten.
Bruder im Geiste.
Ja, ja, und dann ist wirklich dieser Full Circle, die dann die Episode geht, weil Episode 3 endet dann eben mit dem Satz von Michelle McCool aus der Vorschau, den du ja auch schon in Folge 2 angesprochen hast, dieser Teufelskreis, der sich dann immer wieder wiederholt. So, der Taker muss sich dann wieder selber neu erlösen, wenn das Match schlecht war, aber wenn es gut war, sagt er auch wieder, nee, es hätte auch besser sein können. Und ein Satz, der so richtig dann nochmal wie so ein Hammer kommt, sagt sie, ja, nach diesen 30 Jahren, nach dieser Karriere, WrestleMania hätte eben sein Ende sein können, aber Undertaker war halt da noch nicht bereit dafür.
Genau, WrestleMania 33 wäre eigentlich der Moment gewesen, aber er war nicht bereit dafür und genau, ich finde es halt erstmal gut, dass halt die Ehefrau wirklich das so eigentlich knallhart sagt, weil
ja,
das
genau.
Ist ja auch kein Angriff von hinten in den Rücken fallen oder so, aber es zeigt halt genau das, was wir sehen und das zieht sich durch und ich bleib dabei, das ist auch die Storyline von der Doku-Reihe und wir alle denken ja genau dasselbe, wie oft hatten wir Podcasts, mein Headlock gibt's ja jetzt schon eine Weile lang und wir hatten wirklich verdammt oft Podcasts, wo wir genau das sagen und durchgehen von, ja, damals, der Moment, das wäre ein perfektes Ende gewesen oder jetzt oder, ja, guck mal, das wäre auch ein gutes Ende gewesen. Warum war da nicht Schluss? Und jetzt hier und dann wieder. Und genau das hat sie halt auch empfunden. Also nicht nur wie es Smart mag, sondern sie merkt das halt selber auch. Jedes Mal, wenn quasi Taker diesen Moment ja quasi vorgelegt bekommt und er den nur noch nehmen muss und akzeptieren muss, ist er jedes Mal nicht bereit.
Ja. Und dann gibt's die Vorschau auf Episode 4.
Das wird so lustig.
Ja, was werden wir da sehen?
Wir werden erstmal sehen, dass, ich tippe mal drauf, Undertaker sehr sickig ist, wieder ist enttäuscht von sich selber ist, von diesem Match und das nicht auf sich sitzen lassen kann, dann wieder genau dieser Teufelskreis kommt. Nee, es muss besser gehen. Und ja, dann versucht er es halt noch mal, er kommt wieder ein bisschen zurück, wieder fit und dann kommt halt Goldberg. Und das Match, was es wird ja immer schlimmer. Also eigentlich so diese Serienreihe wie so ein Wellenmuster. Und mit jeder Welle kommt ja dieser tiefe Fall immer heftiger. Also du hast halt diese Welle mit Roman Reigns, wo du denkst, oh, das war echt schon ein tiefer Fall. Denkst du, ja, schlimmer wird's nicht. Doch, warte ab, Saudi-Arabien, ja, 4 Mann im Ring, es wird noch mieser. Dann wieder halt diese Welle, du denkst, ah, geh wieder ein bisschen hoch, tiefer geht's ja nicht mehr und dann kommt Goldberg.
Ja, dann kommt Goldberg und ich bin sehr gespannt drauf. Also die Folge kommt nach Backlash raus, also am 14. Dann werden wir gucken, dass wir die dann relativ zeitnah auch reviewen. Ich bin nämlich wirklich gespannt drauf.
Eine Sache muss ich dir anmerken. Ich finde, ja. Ich fand das mega sympathisch oder auch ungewöhnlich. Ich habe ja auch zum Beispiel zuletzt die Michael Jordan-Doku auf Netflix geguckt und Co. Taker spielt halt sehr gerne Karten. Und zwar mit bestimmten Mitarbeitern Backstage.
Ja, also mit seinem Fitness-Athletik-Trainer oder irgendwie sowas, ne?
Genau, was halt teilweise auch Stunden gehen kann. Was ich schon sympathisch finde, weil ich finde das halt cool, dass der halt nicht so für sich abgeschottet ist, sondern halt wirklich das so macht und halt auch lustige Situationen, wenn halt mal Kane reinkommt und er halt sehr abergläubig ist bei Kartenspielen. Aber das Bemerkenswerte, was ich halt echt heftig finde, dass er null um Geld spielt.
Ja, genau. Also
das ist besonders.
Das ist halt wieder so dieses, ja, wir sind halt Kerle, wir spielen um Ehre und unsere Ehre ist viel mehr wert als jegliches Geld. Also wo du halt auch, das ist auch dieses Abergläubische, wo er sagt so, ja, nee, ein Kane, so, den muss ich rausschicken, der bringt mir kein Glück. Ein Hornswoggle muss ich rausschicken, der bringt mir kein Glück. Ja. Also irgendwie, das ist, und die Szene ging ja auch lang, ne? Also das waren ja so locker 3-4 Minuten oder so gefühlt. Ich fand das irgendwie geil und hatte danach mega Bock, Gin zu lernen.
Ich fand das auch super. Und auch hast du ja gemerkt, dass die wirklich auf Augenhöhe miteinander waren, nicht halt so der große Star, von wegen, ich spiele mal ein bisschen.
Nee, einfach hier. Zwei Kollegen, die da gerade Karten spielen, ne?
Genau, und die Kollegen auch noch den Taker richtig reizen und der Taker richtig pisst ist, wenn er verliert. Ich fand das super sympathisch, weil es halt menschlich war und ich finde es halt, wie gesagt, das ist schon bemerkenswert, gerade wenn du gerade ganz viele Dokus mal guckst und dann halt so Stars siehst, die halt auch privat mal ein bisschen
Mensch sind.
Machen und so. Ja, aber die meisten spielen halt wirklich um Geld.
Ja, das stimmt. Ja, und das ist
komplett ohne Geld, das ist habe ich so noch nicht gesehen in der Doku, gebe ich halt zu. Weil die meisten, die spielen halt immer mit Geld. Auch so Michael Jordan, weißt du, die hauen da nur die Geldscheine auf den Tisch.
Ja, sicher. Weil das ist, da sind die auch halt Millionäre, ne?
Also. Ja, und Taker auch. Und
er sagt, halt, nee, sagt, komm. Ja, nee, das ist wirklich ganz cool. Also, was ich auch noch witzig fand, um noch zwei Sachen anzumerken, bin ja großer Fan von so Bloopers, von so Sachen, die in Anführungsstrichen schiefgegangen sind, wo dann eben die Promos von Kane und Undertaker, wo dann auch so ein Triple H hier in der Vorprobe zu Shawn Michaels meinte ja, also, are you ready?
Das war super.
Und dann Kane sagt so, ja, wir haben auch 3 Wörter für euch. Und Taker so ganz eiskalt in seiner Rolle, go fuck yourselves.
Alle am Lachen.
Ja, oder so. Und ich war so, ja, klar, jetzt halt rest in peace, ne? Und das war, mit sowas kriegst du mich.
Ja, das war super. Ich glaube, hätten die das ausgestrahlt, bei Attitude-Zeit hätten sie wahrscheinlich ausgestrahlt.
Ja.
Das war super. Ich fand das sehr sympathisch.
Ja, aber eine Abschlussfrage habe ich noch, damit dann können wir den Deckel drauf machen. Mir kam es so vor, in fast jeder Einstellung, dass ein Kane da komplett lustlos saß. Also, das wirkte immer so, ja, die haben ja halt hier mein Wahlkampf für mein Mayor-Dingens da bezahlt. Ja, jetzt muss ich halt auch hier sein. Aber so bei jeder Bewegung und auch so, wenn du den gesehen hast, also klar, natürlich gab es auch so Sachen, wo der dann mit Michaels HBK, mit Michaels Triple H und so geredet hat und Taker, wo sie auch gelacht haben, aber so von der Grundstimmung wirkte Ken immer, ja, ich muss halt hier sein.
Ja, habe ich genauso empfunden. Für mich war das so gefühlt nach dem Motto, ja, ich helfe euch, ich habe euch zugesagt, ich halte auch meine Zusage, aber eigentlich möchte ich nicht mehr und vielleicht ist er auch sogar jemand, der halt von sich selber wusste, ich kann das auch nicht mehr, das wird nicht so gut.
Ja, also das ist mir nämlich aufgefallen, also wenn man da so, das wird nie ausgesprochen, aber so am Gesicht sieht man es irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es halt nur nicht lustlos beschreiben, sondern eher nicht top motiviert oder vielleicht nicht sehr überzeugt von dem Ganzen.
Vielleicht auch einfach realistisch.
Ja, das kann sehr gut sein.
Das war bis jetzt eine der irgendwie doch interessantesten Folgen, weil das nochmal so ganz viel Story abgedeckt hat. Also die hat, also weiß ich nicht, haben mir so viele Einblicke gezeigt, die du halt sonst nicht siehst, gerade mit diesen Sachen zu den Mania, Triple H und Shawn Michaels Matches. Das fand ich mega interessant. Und so viel Lust ich jetzt auf Folge 4 habe, so viel Angst habe ich übrigens auch. Aber ich glaube, die Review von uns beiden zu Folge 4, die wird dann dementsprechend interessant, wenn wir jetzt sehen mit Goldberg. Vielleicht haben wir ja noch ein Cameo von Goldbergs Sohn. Ich sag mal, dann haben sie mich eh.
Mit freiem Oberkörper.
Ja, genau. Ach ja, es wird fantastisch. Ich freue mich auf Folge 4. David, danke, dass du wieder Zeit genommen hast, dass wir jetzt zusammen diesen Podcast gemacht haben. Allen Unterstützern, danke fürs Unterstützen und fürs Zuhören. Macht's gut, aber bis zum nächsten Mal.
Ich habe nur 3 Worte für dich. Go fuck yourself.
Danke, ne? Tschüss.